Ja, guten Abend. Ich wollte kurz erwähnen an dieser Stelle, wir waren die letzten beiden Wochenenden und die Woche dazwischen mit der Familie unterwegs, ein paar Tage auch noch mit unseren Nachbarn. Und daher bei den letzten Bibelbetrachtungen war ich nicht dabei, aber wollte einfach sagen, den Segen der Technik, man kann alles ganz genau nachhören, man ist zwar nicht dabei, aber ich war sehr wieder angetan von dem Text, den wir auch letztes Mal hatten. Und da kam ich jetzt darauf. Wir waren so mit Andreas. Erstmal habe ich mit dem Mann gesprochen, später kam Andreas dazu. Und wir haben uns mit einem älteren Mann, so ganz spontan, kamen wir ins Gespräch. Und dann kamen wir auf die Werte zu sprechen, was so die Jugend von heute an Werte hat, wie das doch so alles verkehrt ist. Und aber es war mir dann ein Anliegen, doch auf Christus sprechen zu kommen. Wenn wir schon darüber reden, nicht die anderen zu verurteilen, sondern auf Christus zu sprechen. Und dann sagte er auch sehr schnell, ich habe auch einen Glauben und ich glaube auch an eine Kraft. Und jemand hat, durch eine Rede von jemand ist ja nochmal verstärkt darauf gekommen, dass es wohl eine spirituelle Kraft gibt, die wohl in unserem Leben wirken kann. Und so in dem Gespräch, aber auch später, dachte ich, welches Vorrecht haben wir doch durch das Wort Gottes, welches Vorrecht, nicht an eine Kraft zu glauben, sondern an eine Person. Da komme ich nochmal zu dem Text zurück, der vom letzten Mal, diese zentrale Worte, die, wie Alex sagte, die meisten wahrscheinlich auswendig kennen. Ja? Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Wir nicken, wir kennen diesen Text. Es geht um eine Person, nicht um eine bloße Kraft, die wir irgendwo uns untertan machen können. Nein, Jesus Christus hat Kraft. Und die Bibel lehrt uns, und das sag's ganz platt, das haut mich jedes Mal um, wenn ich diese Verse lese, mit der gleichen Kraft, mit der Jesus Christus aus dem Tode auferweckt wurde, mit der gleichen Kraft möchte Gott in unserem Leben wirken. Ja, wenn wir sowas uns auf der Zunge zergehen lassen, mit dieser Kraft, aber in erster Linie glauben wir nicht an diese Kraft, wir glauben an eine Person, an den ewigen Gott, an den Schöpfer des Universums. Und er hat Kraft, er hat die Macht, in unserem Leben zu wirken. Und auch dieser Text, überhaupt das 13. Kapitel, ist sehr, sehr praktisch. Und wir finden hier kaum nochmal große Ausführungen. Mehr geht es hier um praktische Anweisungen, praktische Gebote, die sehr deutlich mit unserem Alltag was zu tun haben. Aber den Text, den wir jetzt lesen werden, der holt dann nochmal aus, und da geht es nochmal um den Vergleich. Danke, Brüder, das ist der Text, den wir gleich lesen werden. Da holt er nochmal aus, und da geht es nochmal um den Vergleich zwischen dem alten Opfersystem, das durch Mose eingeführt wurde, und das neue, das Zeitalter der Gnade, das durch das einzige Opfer Jesu Christi eingeführt wurde. Wie gesagt, einzelne Gebote, einzelne Worte in unseren Alltag hinein, die sehr viel mit verschiedenen Bereichen unseres Alltags zu tun haben. Aber mitten in dieser Ausführung dann diese Worte, Jesus Christus ist das, um den es geht. Er verändert sich nicht. Unsere Umstände, ja. Wir auch. Wir stehen alle in der Gefahr und können uns verändern, können von den Worten, die wir gestern gesprochen haben, heute vielleicht Abstand nehmen. Aber Jesus Christus, er ist derselbe, er ist der Gleiche. Und das ist die Grundlage dieser weiteren Ausführungen. Wir lesen ab Vers 10, ich lese die Elberfelder Übersetzung. Genau, ist das auch eingeleuchtet. Ab Vers 10 bis Vers 17, die Verse wurden letztes Mal schon gelesen, aber ich lese die, und wer eine Bibel dabei hat, guck das auch bitte nach. Es ist gut, das selber auch nachzulesen. Wir haben einen Altar, von dem zu essen, die kein Recht haben, die dem Zelt dienen. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut durch den Hohepriester für die Sünde in das Heiligtum hineingetragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, und seine Schmacht tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen, das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das Wohltun und Mitteilen aber vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott Wohlgefallen. Gehorcht und fügt euch euren Führern, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre nicht nützlich für euch. Auch ein Text, zum Teil auch nicht ganz einfach, so gerade die ersten Verse, den man nicht unbedingt freiwillig und auf den man sofort stoßen würde bei einer Vorbereitung auf eine Predigt. Aber das ist der Vorteil bei dieser fortlaufenden Bibelauslegung, dass man einfach jeden Text sich anguckt und nach Möglichkeit da sich drüber Gedanken macht und versucht auszutauschen, um darüber was zu lernen, was die Bibel darüber zu sagen hat. Vers 10. Wir haben einen Altar, von dem zu essen, die kein Recht haben, die dem Zelt dienen. Ich habe mich gefragt, wie kommt er jetzt genau auf diese Gedanken? Es fiel mir schwer, mich da zu konzentrieren und zurechtzufinden. Aber dieses Essen, ist das nicht sehr deutlich mit dem Vers davor verbunden? Weil da geht es ja um die Stärkung des Herzens. Da ging es ja darum, dass unser Herz gefestigt werde durch Gnade. Da hat Alex so die Vergebung nochmal hervorgehoben, wie wichtig das ist, wie groß der Unterschied doch ist, dass wir Vergebung unverdient bekommen, dass unser Herz durch Gnade gefestigt wird, durch Empfangen der göttlichen Gaben und nicht durch Speisen, von die keinen Nutzen haben, die danach wandeln. Und ich denke, daran knüpft dieser weitere Vers 10 an. Nicht durch Speisen wird unser Herz fest. Und dann kommt er auf diesen Vers 10, denn wir haben Altar, von dem zu essen, jetzt geht es um Essen, davor waren die Speisen gemeint des Alten Testaments. Es gab viele Speisevorschriften. Mehr wahrscheinlich ging es darum, was man nicht essen sollte. Und ich glaube kaum oder keine Vorschrift, was man essen sollte. Es gab viele Speisevorschriften und in der Kirchengeschichte gab es immer Menschen, die dann sagten, um Gott wohlgefälliger zu sein, müssen wir noch mehr machen, müssen wir noch auf mehr Dinge verzichten oder andere Dinge essen und damit wollen wir noch mehr Gott dienen. Hier sehr deutlich, nicht durch Speisen, durch Gnade wird unser Herz fest. Und gleichzeitig, wir haben einen Altar, von dem zu essen, die keinen Rechten haben, die dem Zelt dienen, die aber nicht dem Zelt dienen, sondern in der Gnade gefestigt haben. Natürlich müssen die auch essen, um gestärkt zu werden, aber die essen nicht von den Gaben, die am Zelt, die in den Zeltritualen oder im Zeltdienst üblich waren. Zwei Stichpunkte, Altar und das Zelt. Das sind Worte, die so ins Auge stechen, wenn wir diesen Vers lesen. Was ist hier für ein Altar gemeint? Worum geht es hier? Es ist klar, auf dem Altar wird das Opfer geopfert. Und der Altar steht sozusagen dafür da, um da die Opfer, viele verschiedene Opfer zu bringen. Und hier wird auch von einem Altar gesprochen, den wir haben. Wir, die Menschen des Neuen Testamentes, die durch das Blut Jesu gewaschen sind, die durch Gnade fest werden. Da kommen wir auf diese vielen Ausführungen, die wir im Hebräerbrief schon hatten, dass Jesus Christus das Opfer ist, das auf diesem Altar geopfert wurde. Ist dieser Altar jetzt das Kreuz? Ich weiß es nicht genau. Aber ich würde eher sagen, nein. Weil in anderen, ich glaube in den Evangelien steht das, wo Jesus das mal als Beispiel bringt und sagt, was ist denn größer, der Altar oder das Opfer? Und seine Antwort geht natürlich in Richtung, Opfer ist doch der Altar ist doch größer als das Opfer. Und was mag es hier an dieser Stelle sein? Ich würde sehr stark tendieren auf die göttliche Seite Jesu Christi. Jesus Christus von Ewigkeit zu Ewigkeit Gott. Aber es gab einen Augenblick in der Geschichte, wo dieser ewige Gott, Schöpfer, Mitschöpfer des Universums, wo dieser Gott Mensch wird. Und dieser Mensch, Jesus Christus, wird geopfert. Ist dieser Altar jetzt die Göttlichkeit, seine Göttlichkeit, auf dem sein Opfer gebracht wurde? Ich weiß es nicht. Und ich weiß es auch nicht, ob wir das jetzt so mühsam auseinanderklammern müssen. Es fällt nicht einfach. Und wir können uns gerne länger bei anderen Gelegenheiten darauf stehen bleiben. Aber es geht an diesem Altar, geht es in erster Linie, es geht um Jesus Christus. Und von diesem Altar können wir Speisen bekommen. Diejenigen, die an dieses sein Opfer glauben, die das angenommen haben. Aber gleichzeitig von diesem Altar dürfen die nicht essen, die dem Zelt dienen. Beides geht nicht. Dem Zelt oder der Hütte. Ich denke mal, von dem ganzen Zusammenhang geht es hier um die Stiftshütte. Ich weiß nicht, ob der Tempel zu der Zeit noch stand. Die Ausleger sind sich hier nicht ganz schlüssig. Die einen meinen, dass der Hebräerbrief noch vor der Tempelzerstörung geschrieben wurde. Die anderen meinen später, deswegen wird hier das Zelt genannt. Ich weiß es nicht genau. Aber ich denke, der Tempeldienst, der kann auch als den Dienst an der Stiftshütte genauso. Es war der gleiche Dienst. Nur der Tempel, das war die prächtigere Stiftshütte mit den gleichen Bestandteilen aber. Und hier wird auseinandergehalten. Es gibt Menschen, die vom Altar essen können, die von Jesus Christus, von diesem einzigen Opfer leben. Und Jesus Christus hat mit seinem Opfer den ganzen Opferdienst des Alten Testaments aufgehoben. Aber wenn jemand meint, da noch weiter an diese Opfer teilnehmen zu müssen, der kann aber dann nicht von dem Altar essen. So habe ich diesen Vers verstanden. Vers 11, denn die Leiber der Tiere, deren Blut durch den Hohepriester für die Sünde in das Heiligtum hineingetragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Ich hatte hier eine Parallelstelle aus 3. Mose 16, da geht es ja um dieses große Fest, das Versöhnungsfest, dieses Fest, wo der Hohepriester einmal im Jahr in das Allerheilige hineingehen dürfte. Und da heißt das in Vers 27, und der Stier des Sündopfers und den Ziegebock des Sündopfers, deren Blut hineingebracht worden ist, um im Heiligtum Sühnung zu erwirken, soll man hinausbringen nach draußen, vor das Lager, und die Häute und ihr Fleisch und ihren Mageninhalt mit Feuer verbrennen. Nochmal, es gab Opfer, die gegessen wurden, zum Beispiel ein Friedensopfer. Es war sehr eng mit den alltäglichen Speisen im Volk auch verbunden. Es gab andere Opfer, wo man einen Teil von diesem Opfertier gegessen hat. Aber beim Sündopfer musste das verbrannt werden. Das wurde nicht verzehrt. Und so ist auch hier dieses Gebot. Dieses Opfer musste außerhalb des Lagers gebracht werden und da verbrannt werden. Und nur das Blut als Bedeckung für die Sünde der Menschen, mit dem der hohe Priester ins Allerheilige hineinging, nur dieses Blut dürfte gebraucht werden und der Leib des Tieres musste außerhalb des Lagers verbrannt werden, außerhalb des, vom Lager. Und dann darum Vers 12, darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Wie gesagt, es geht um Speisen. Es geht um eine Ernährung, eine geistige Ernährung von dem geistigen Altar, der Jesus Christus ist. Auf diesem Altar hat er sein Leben geopfert als Sühne für uns Menschen. Aber er hat das genauso gemacht, wie es mit den Opfern gemacht wurde, die damals als Sündopfer gebracht wurden. Jesus, um das Volk zu reinigen und zu heiligen, ist er auch außerhalb der Tore Jerusalems gestorben. Diejenigen von uns, die das Vorrecht hatten, in Jerusalem zu sein und diese Stätten anzugucken, ich war selber überrascht. Ich habe nicht gedacht, dass es doch einen so mitnimmt, wenn man diesen Weg geht und gerade diesen Weg aus dem Damaskustor heraus und diesen Weg geht zu der Hinrichtungsstätte, wo man doch mit hoher Wahrscheinlichkeit, mit hoher Sicherheit annimmt, dass das die Stätte ist, wo Jesus Christus sein Leben für uns gegeben hat. Es ist außerhalb der Stadt. Die Hohepriester damals meinten, als jemand, der unrein ist, der passt in ihre heilige Gesellschaft nicht rein, der muss außerhalb der Stadt sterben. So hat Jesus da auch sein Opfer gebracht, aber sein Blut wirkte Sühnung. Dieses ein für allemal vergossene Blut, das wirkte Sühnung für uns heute. Und ich denke, im ganzen Text ist hier auch, können wir auch sehr, sehr enge Verbundenheit auch mit dem Abendmahl Zusammenhänge finden, wo wir daran denken sollen, in diesen Sinnbildern, in den Kelch als Sinnbild für das Blut Jesu Christi, das Brot, das gebrochen wird, als Hinweis auf sein Leib, was gebrochen wurde, außerhalb der Stadt, wie ein Unreiner. Da hat er Sühnung geschaffen für uns Menschen. Markus 15, Vers 20. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm das Purpurgewand aus und zogen ihm seine Kleider an und sie führten ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen. Sie führten ihn hinaus, aus der Stadt heraus. Und das sagt dieser Text hier nochmal. So wie Jesus aus der Stadt herausgeführt wurde, wie es in den Berichten der Evangelium steht, so wird das hier nochmal wiederholt. So hat Jesus auch buchstäblich sein Opfer gebracht, außerhalb der Stadt. Und dann kommt der Vers 13. Deshalb, lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Ich hatte schon das erwähnt, Ende Kapitel 12, wo wir dieses Wort wieder hatten, dieses lasst uns. Ja, das ist ein Wort, es bietet sich an und das kann ich nur empfehlen, in seiner Bibel, gerade im Hebräerbrief, ganz deutlich zu markieren mit leuchtenden Farben. Dieses Wort wird immer wieder wiederholt. Lasst uns. Eine ganz starke Aufforderung. Weil das so ist, hat das etwas mit meinem Leben zu tun. Und daher lasst uns. Lasst uns etwas tun. In diesem Fall, Vers 13, deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Wir lesen eine Stelle aus 2. Mose 33, 7. 2. Mose 33, 7. Es ist die Folge der Anbetung vom Volk wo das Volk Israel das goldene Kalb angebetet hat. Und die Situation war so schlimm, so umwerfend, dass hier wesentliche, ganz gravierende Veränderungen im Lager bei den Israeliten jetzt geschehen müssen. Und jetzt lesen wir ins Vers 7. Mose nun nahm jeweils das Zelt, gemeint ist das Zelt der Begegnung, die Stiftshütte, das Zelt und schlug es sich außerhalb des Lagers auf, fern vom Lager für sich und nannte es Zelt der Begegnung. Und es geschah, jeder, der den Herrn suchte, ging zum Zelt der Begegnung außerhalb des Lagers hinaus. Die Sünde, das Vergehen des Volkes war so gravierend und dieser Ungehorsam war so stark, so stark vorhanden in der Mitte des Volkes, dass das Zelt der Begegnung, die Stätte, wo Gott wohnte, außerhalb des Lagers gebracht werden sollte. Und Menschen, die mit Gott in Begegnung treten sollten, mussten außerhalb des Lagers gehen, um mit Gott Begegnung zu haben. Die Pharisäer und Priester, sie meinten, Jesus Christus auszuschließen, als einen Verbrecher, als einen Ungerechten, ihn außerhalb der Stadt, um sich nicht zu verunreinigen, ihn außerhalb der Stadt sterben lassen. Und Jesus und der Schreiber von diesem Hebräerbrief ruft jetzt die Empfänger dieses Briefes, ruft er zu, ihr müsst euch entscheiden. Wollt ihr innerhalb der Stadt bleiben? Wollt ihr diesem Dienst, diesem Opferdienst weiter Dienst leisten? Jetzt abgesehen davon, ob es den noch gab, anscheinend doch gab es diesen Opferdienst noch. Oder wollt ihr rechtzeitig aus der Stadt raus? Wollt ihr Jesus nach? Wollt ihr Anteil haben an diesem Altar, diesem göttlichen Altar? Und Anteil an der göttlichen Speise haben? Und daher diese Aufforderung, lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, und seine Schmach tragen. Hebräer 11, 26, da geht es ja um Mose und wird von ihm gesprochen, dass Mose achtete die Schmach des Christus für einen größeren Reichtum als der zeitliche Genuss der Sünde. Die Schmach des Christus für einen größeren Reichtum als der zeitliche Genuss der Sünde. Vielleicht an dieser Stelle eine kurze Unterbrechung, wenn jemand Fragen hat oder Ergänzungen dazu, ist das vielleicht eine gute Stelle, da nochmal etwas stehen zu bleiben und vielleicht zu überlegen, was heißt das praktisch, was heißt das für meinen Alltag. Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Wer möchte dazu was sagen oder ergänzen? Bitteschön.
Also mich spricht das vor allem an, dass wir hinausgehen sollen, nicht hier in unseren Bänken sitzen bleiben, nicht in der Mitte unserer Stadt bleiben, in der Mitte unserer Gemeinde, sondern dass wir rausgehen sollen zu den Leuten, die uns brauchen, Leute, die Jesus nicht kennen.
Ja, sehr praktische Anwendung in diese Richtung, hinausgehen zu Menschen, die uns nicht kennen, sich zu Christus zu bekennen. Der Missionsgedanke spielt ja eine sehr, sehr entscheidende Rolle. Übrigens eine kurze Erinnerung dran. Nächstes Wochenende sind ja die Missionstage in unseren Gemeinden. Ja? Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch die Gebetsstunde nicht in der Form stattfinden wird. Ja, aber das wird dann Sonntag nochmal genau angesagt. Mission, lasst uns hinausgehen und außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Möchte noch jemand was dazu ergänzen? Ja, Jakob?
Weil hier geht es ja um, lasst uns hinausgehen zu ihm. Das nicht zu überhören, zu übersehen. Es ist ja nicht zu jemandem, das ist ja zu Jesus.
Wir können sehr gut, Jakob, wir können bestimmt hier noch viel länger stehen bleiben, aber wichtig ist, dass Jesus da ist. Wenn man weiterdenkt, wo ging Jesus hin? Jesus saß bei diesen Menschen immer wieder, ja? Wenn es darum, genau.
Die Juden sind ja hier angesprochen vor allem. Und die wollten ja auch im alten Gesetz bleiben, in den Ritualen bleiben. Vielleicht können wir uns hier auch einen Gedanken so rausnehmen, wie gerne wir in uns bleiben oder in dem, jetzt habe ich Gott gedient, bin am Sonntag beim Gottesdienst dabei gewesen, ich habe die Gebetsstunde besucht, aber hier geht es um mehr. Mit Jesus immer leben.
Okay. Ich denke, danke, Jakob, ja, der Gedanke ist sehr entscheidend. Natürlich gehört das auch dazu, und an vielen anderen Bibelstellen lehrt uns die Bibel sehr deutlich, dass wir zu den Menschen gehen sollen, ja, dass wir uns auf den Weg machen sollen. Aber jetzt von dem ganzen Zusammenhang ist es wichtig zu gucken, was sagt die Bibelstelle in erster Linie, worum geht es hier? Und dahin gehen, wo Jesus ist, nicht das, was wir uns oder formen, wie es in dem Fall war bei den Pharisäern, sondern zu Jesus. Hier geht es um Schmach. Nicht alle sind damit einverstanden, nicht alle sind damit begeistert. Aber wir haben diese Beispiele, so wie Mose zum Beispiel. Er war bereit, lieber die Schmach Christi zu tragen, als den zeitlichen Genuss der Sünde, den zu genießen sozusagen. Ja. Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, dahin, wo Jesus ist. Denken wir immer wieder dran, in diesem ganzen Text geht es um Jesus. Ja. Und immer wieder den Gedanken auffrischen, es geht um Jesus, und zu ihm sollen wir gehen. Noch jemand? Okay. Vers 14. Kennen auch bestimmt viele auswendig. Der Vers wurde dieses Jahr oft zitiert. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Jahreslosung 2013. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, die zukünftige suchen wir. Auch ein Vers, der so, so gewichtig ist, so, mit so viel Bedeutung. Da könnten wir auch sehr, sehr lange uns aufhalten. Aber lasst uns einfach diesen Vers uns einfach nochmal dran erinnern. Und das ist vielleicht auch gar nicht so von ungefähr, dass wir so Ende des Jahres jetzt auch diesen Hebräerbrief irgendwo mit diesem Vers auch wieder schließen. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Wir müssen uns daran erinnern. Ich weiß, früher haben wir oft das Lied gesungen, von der Erde reiß mich los. Ja, ich könnte euch erinnern. Und jemand hat mal gesagt, wenn Gott das wirklich machen würde, würden er unsere Hände wahrscheinlich abreißen, und weil wir uns so festhalten. Wir brauchen diese Erinnerung daran, dass diese Stadt, da wo wir leben, das ist nicht die bleibende Stadt. Das ist noch nicht das Endziel. Und ich fand das sehr gut. Taufunterricht läuft ja, und gestern saßen wir zusammen und haben darüber nachgedacht, über das Ziel der Bekehrung. Warum haben wir uns bekehrt? Was ist das Ziel der Bekehrung? Und unter anderem laut 1. Thessalonicher 1 haben wir uns bekehrt, um Gott zu dienen und auf Jesus Christus zu warten. Das ist das Ziel. Deswegen bin ich gläubig. Nicht in den Wartesaalen, den Himmel, nicht beim Däumchen drehen, sondern beim Dienen und dienend auf Jesus warten. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Die zukünftige suchen wir. Wenn wir ganz praktische Anwendungen machen würden, was ist mit unseren Häusern, was ist mit den Arbeiten, was ist, man kann sehr viel praktisch versuchen, das auseinanderzuklammern. Die Bibel lehrt uns, dass es wichtig ist, dass wir das tägliche Brot verdienen. Wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Gibt es viele Stellen darüber. Aber immer wieder diesen Gedanken nicht aus den Augen zu verlieren. Du bist noch nicht zu Hause. Du bist nicht zu Hause. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und jetzt Vers 15, durch ihn. Nun, lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Durch ihn. Nun, lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Wieder dieses Wort, lasst uns. Das, was wir vorhin gehört haben, hat so viel mit meinem Leben zu tun. Daher, lasst uns etwas tun. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Deshalb, lasst uns Gott stets ein Opfer darbringen. Dass ein Dankopfer dargebracht werden sollte, das ist im Alten Testament verankert. Und auch wieder, da gibt es viele Details, wie die Menschen das machen sollten, wenn sie ein Dankopfer Gott bringen. Und es gibt in 2. Chronik, wird das nochmal genauer beschrieben, wenn einer freiwillig gerne Gott ein Dankopfer darbringt, dann ist das etwas Gutes und dann ist das mit sehr viel Freude verbunden. Und Opfer der Lippen, die Gott Dank sagen, die Gott loben. Denken wir an die Apostelgeschichte 16, Vers 25, als Paulus und Silas, glaube ich, war das, als die ins Gefängnis gelandet sind. Sie wurden misshandelt und es hat bestimmt eine ganze Zeit lang gedauert. Aber spätestens dann, als es Mitternacht wurde, was lesen wir von den beiden? Dann fingen die an, laut zu singen oder laut Gott ein Dankesopfer zu bringen, ein Lob zu bringen. Denken wir an ihre Umstände und denken wir, was sie machen. Wahrscheinlich hat es eine ganze Zeit gedauert. Das ist verständlich. Dass Dinge, Schicksalsschläge, unser Alltag uns von unserer Natur her lange nicht immer zur Freude stimmt. Aber der Ruf der Bibel und das Gebot der Bibel, das bleibt. Und ich merke, das Thema ist wieder, das hatte ich letztes Mal und das Thema ist wieder da, Gott stets ein Opfer des Lobes, der Danksagung zu bringen. Das sagt die Bibel. Und wir kommen nicht drum herum, uns gegenseitig das immer wieder, uns immer wieder dran zu erinnern. Natürlich hat das Paulus auch sehr viel gekostet. Im Gefängnis gebunden, misshandelt und dann Gott zu loben. Aber er tut das, er ist gehorsam, sie tun das beide und wir kennen die Ergebnisse von diesem Lob. Das Ergebnis greift um sich. Damit werden andere Menschen beeinflusst und genauso geschieht das heute. Kommen dann nochmal zu der letzten Bibelstunde, wo Alex doch sehr viel darüber gesprochen hat, über das Ende unseres Lebens und dass wir darauf gucken sollten, wie gingen die anderen, die vor uns gelebt haben. Wie war das Ende des Lebens, Geschwister? Möchten wir nicht dankbare Menschen sein, dann, wenn wir kurz vorm Ende stehen? Aber etwas, worüber wir auch oft schon gehört haben, wenn du am Ende deines Lebens ein dankbarer Mensch sein willst, dann musst du dann anfangen, wenn du noch voller Kräfte bist. Dankbar sein. Gott loben. Lass dein Lob nicht verstummen. Wenn ich alles andere vergesse aus dem Hebräerbrief, dann ist dieser Gedanke mir wahrscheinlich am meisten sitzen geblieben im Hebräerbrief. In ganzen Ausführungen, noch von Kapitel 4 angefangen. Lass dein Lob, deine Danksagung Gott gegenüber nicht verstummen, denn es ist auch gefährlich. Darüber spricht Gott auch Warnungen aus. Lass uns die zu Jesus Christus hinausgehen, denn wir haben hier keine bleibende Stadt. Wir sind noch nicht zu Hause. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen worden. Daher lasst uns Gott ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Und das sind so viele Bibelstellen, die darüber sprechen, von diesem Opfer. Es geht um ein Opfer. Opfer zu bringen ist ein Gebot Gottes. Und das hat sich auch im Neuen Testament nicht verändert. Die Art des Opfers ist anders. Opfer der Lippen, obwohl es auch in den Alten Testament schon genannt wird. Psalm 27, 6. Und nun wird mein Haupt sich erheben über meine Feinde rings um mich her. Opfer voller Jubel will ich opfern in seinem Zelt. Ich will singen und spielen dem Herrn. Psalm 50, Vers 14. Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Meine Lippen, meine Zunge ist gefragt. Natürlich aus dem Herzen heraus. Aber es ist wichtig, Gott Opfer zu bringen. Hosea 14, 33. Nehmt Worte mit euch und kehrt um zum Herrn. Sagt zu ihm, vergib alle Schuld und nimm an, was gut ist. Wir wollen dir Frucht unserer Lippen als Opfer darbringen. Opfer. Gott, ein Opfer bringen. Ist ein Opfer zu bringen einfach? Nein. Den meisten Opfern hat das der Tod bedeutet. Es ist etwas, was mir sehr wichtig ist. Es ist nicht einfach. Aber ein Bekenntnis, ein Lob, wo du merkst, es kostet dem anderen etwas. Merken wir auch, wie viel Wert so ein Lob, so ein Opfer hat für die anderen? Und wie so ein Opfer um sich greift, wie das andere Menschen beeinflusst, diese Dankbarkeit, genauso wie Undankbarkeit, Menschen alleine bleiben lässt. Und wir werden nie durch Unzufriedenheit und zu sagen, mich besucht keiner, werden wir nie mehr Besuch bekommen dadurch, nie. Aber dann, wenn wir dankbare Menschen sind, wenn wir Dankbarkeit und vor allem Dankbarkeit zu Gott, zu ihm hinausgehen, was Jakob sehr deutlich betont hatte, bei Jesus, mit Jesus, dann wird das Menschen um uns herum verändern. Vers 16, das Wohltun und Mitteilen, aber vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott Wohlgefallen. Nochmal ein Opfer. Merken wir, wie der Schreiber seine Leser darauf lenkt, das Opfersystem hat nicht aufgehört. Nur weil das einzig gültige Opfer, das Sündungsopfer, vollbracht wurde. Deswegen haben wir jetzt andere Möglichkeit, Gott Opfer zu bringen. Dankesopfer mit unseren Lippen, mit unserem Lebensstil als Anbetung, der nicht verstummen werden darf durch unsere Umstände. Aber auch ein Opfer des Wohltuens und des Mitteilens. Es ist sehr interessant, das Wort mitteilen hat die gleiche Wurzel wie Gemeinschaft, Koinonia, Gemeinschaft, etwas teilen. Einer teilt etwas dem anderen, was er hat. In Philipper 4, Vers 18, ich habe aber alles erhalten und habe Überfluss. Ich habe die Fülle, da ich ja von Epaphroditus, von euch Gesandte empfangen habe, einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Paulus spricht ja, dass er von den Philippern eine Gabe empfangen hat, eine Unterstützung, wahrscheinlich etwas Geld oder Sachspende, Sachopfer. Und er sagt, er freut sich darüber, dass sie opfern. Und im ganzen Zusammenhang freut er sich darüber, dass das ein Zeichen dafür ist, dass sie leben, dass sie wachsen, dass sie ein Gott wohlgefälliges Leben führen. Das Wohltun und Mitteilen vergisst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott Wohlgefallen. Dem anderen etwas mitteilen, dem anderen etwas geben, sei es hier in der Stadt, sei es ein Wort der Ermutigung an Menschen, zu denen wir hinausgehen müssen, oder etwas Praktisches, etwas eine Sachgabe. Es ist ein Opfer, was wir auch selber gut gebrauchen könnten. Den Unterschied zwischen Opfer und Spende, habt ihr jemals darüber nachgedacht? Vielleicht habe ich das auch schon mal erzählt oder viele von euch haben es mal gehört von Gerhard Hamm, den bekannten Evangelisten, der in den ersten Jahren, als wir in Deutschland waren, doch sehr oft auch unsere Gemeinde, oder er war in dieser Gegend, und das Beispiel habe ich nie vergessen von ihm. Er erzählte, er hat das erklärt, den Unterschied zwischen Opfer und Spende. Es geht um eine arme Familie und den kleinen Wanya und den Tusik unterm Tisch. Tusik, ein Hund. Ja? So, und jetzt sitzt der Vanya am Tisch mit seinen Geschwistern und es wurde ein Huhn gekocht. Die Mutter verteilt jedem und ihr wisst ja, wie das ist. Unabhängig von der Größe der Familie wurde nie mehr als ein Huhn gekocht. Und dementsprechend, wenn viele Kinder da waren, bekam jeder nur ein kleines Stückchen, ja, von diesem Huhn. Und der Vanya, der mochte so seinen Hund, seinen Tusik. Er hat ihn so gern. Und er war gerade im Begriff, sein Stückchen Fleisch dem Tusik unter dem Tisch zuzuschieben. Etwas, was er bekommen hat, dem Tusik zu geben. Seine Mutter sah das und sagt, Vanya, das geht nicht. Der Hund, der bekommt später die Knochen. Das Fleisch, das habe ich dir gegeben, du sollst das essen, das ist wichtig. Er kriegt die Knochen. Und später unterhält der Vanya sich mit dem Tusik und sagt, ich wollte dir ein Opfer geben. Und das ist leider nur eine Spende übergeblieben. Es ist etwas ein bisschen zum Schmunzeln, aber ein Opfer ist etwas, was mir was kostet. Es tut weh. Es ist etwas, was ich sehr gut gebrauchen könnte. Nicht vom Überfluss. Aber Gott erwartet, dass wir Opfer bringen. Opfer der Lippen, es tut mir weh. Es ist in der Gesellschaft Gott zu loben, in der Runde, wo wir zusammensitzen, vielleicht sogar mit den Kindern, hast du vielleicht nie über Gott gesprochen. Mach das doch. Willst du nicht Gott Lob bringen mit deinen Lippen? Die Bibel erwartet das. Bring Gott Lob. Bring dieses Opfer. Es kostet dir was. Mach das. Du lobst damit Gott. Oder die Opfer des Mitteilens, wo wir nicht unbedingt vom Überfluss, aber wir teilen das, was wir haben, mit anderen Menschen. Vergiss das nicht, sagt die Bibel, denn Gott wird das nicht vergessen, was ihr getan habt. Aber wir sollen es nicht vergessen, das zu tun in unserem Alltag. Denk mal, mit diesen Gedanken schließen wir mit den Gedanken, mit dem Zuruf zu Jesus hinauszugehen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt. Dahin zu gehen, wo Jesus ist. Und wenn er zu den Menschen geht, dann sollen wir dahin gehen. Und wenn er uns zuruft, Dinge sein zu lassen, wo wir meinen, ihm mehr und besser dienen zu können, aber wir merken, das sind nicht Dinge, die in der Bibel drin stehen, sondern das haben wir uns selber auferlegt, dann sollen wir das sein lassen. Wir sollen seine Schmacht tragen und ihm Opfer bringen. Opfer des Lobes, Opfer der Lippen. Es wird uns was kosten, aber tun wir das bitte. Und Opfer des Mitteilens, denn somit ehren wir Gott. Lass uns beten zusammen.